herzlichen Dank auch für den Vortrag, der ja außerordentlich komplex war, wo ich ein paar Dinge rausnehme, und zwar auf einer spezifischen Ebene, die sehr viel mit dem zu tun hat, was mich in den letzten Jahren beschäftigt, was Sie auch nicht wissen können, weil wenn ich jetzt nicht müde wäre, zu versuchen, mit Verlagen vernünftig zusammenzuarbeiten, wenn ich das so stehen lassen darf, dann wäre längst ein relativ umfangreiches Buch erschienen, das schon längst fertig ist, über die Problematik der Irreversibilität in afrikanischer Kunst in Richtung Musealisierung und Ästhetisierung. Diese Linie würde ich natürlich gerne dann hier auch ein bisschen ins Spiel bringen. Also was ich hier nicht thematisieren möchte, ist, glaube ich, diese einleuchtende Arbeit der Künstler und diese Transformation des Archivs an diesem Beispiel. Dazu könnte ich auch deshalb nichts sagen, weil ich mich damit nicht beschäftigt habe und das so stehen lassen möchte. Aber die aufgeworfenen Fragen würde ich gerne ein bisschen ansprechen, die ja sehr reichhaltig waren und die einen immer dazu verführten, an den jeweils angesprochenen Punkten zu sagen, ja, da beginnt jetzt wirklich eine Diskussion oder eine Diskussion nicht im Sinne der Kontroverse, sondern der weiterführenden Erörterung dieser Auseinandersetzung mit der kanonischen Moderne. Das ist das, was Sie erwähnten. Derrida oder die Idee der Wiederholung spielt ja eine Rolle. Die Afrophilie der europäischen Kunst, 20er Jahre, 10er Jahre schon, und europäische Moderne hatten Sie erwähnt. Im Hintergrund spielt eine große Rolle das Feld Ornamentik, Abstraktion. Diese Debatten nochmals pointiert mit Adolf Loos, dazu möchte ich etwas sagen. Und es endete dann ja mit der sehr sympathischen Forderung an eine widerspenstigere Kunstgeschichte, die die Archive anders denkt. Und am Rande dieser Erörterung spielte natürlich eine Rolle, was Sie sagten, Handwerk, Kunst, Leben, also ins Leben integrierte Symbolizität von Kunst, die nicht als kunstsymbolisch lesbar wird, sondern anders lesbar wäre. Und diese ganze Auseinandersetzung sehr schön vorgeführt im Hinblick auf die Identifizierbarkeit von Urheberschaft, also Namen, Variationen, Fehlschreibungen von Namen, Selbstfehlzuschreibungen und so weiter. Also, das ist so ungefähr der Faden gewesen der Themen, die durch diese Vorführung der Ausstellung angesprochen worden sind. Und in dieser Ausstellung, respektive dieser kuratorischen Tätigkeit eines Künstlers, gibt es ja auch wieder ganz viele Themen. Aber ich glaube, das war ja sehr überzeugend und eindringlich hier vorgeführt. Ein erster Punkt. Sie nannten Derrida wiederholen, das Archiv als eine Figur der Wiederholung. Da würde ich nachfragen wollen, ob es nicht besser wäre, die Archive als Bedingung der Möglichkeit von Wiederholung zu beschreiben. Weil es ist nicht per se plausibel, dass ein Archiv wiederholt, aber es ist eine Gedächtnispraktik in auch kollektiven Kulturen, individuellen Kulturen, wiederholen. So wird es geradezu definiert von Assmann und Hölscher zum Beispiel, wenn ich das kurz vorlesen darf. Kulturelles Gedächtnis wird definiert als der jeder Gesellschaft und jeder Epoche eigentümliche Bestand an Wiedergebrauchstexten, Bildern und Riten. Also Wiedergebrauchstexten, Wiedergebrauchsbildern, Wiedergebrauchsriten. So schreiben sie das. Und dafür sind natürlich Archive zum Beispiel eine herausragende Bedingung spezifischer Kultur. Wenn sie denn als externalisierte Gedächtnisarchive formuliert sind. Es gibt ja andere Arten von Archiven. Also das wäre eine erste Frage. Natürlich transformiert der Vincent Meesen ein Archiv, in dem selber schon archivalische Dinge transformiert werden. Aber ob das eine Wiederholung ist, ich würde eher sagen, es ist eine Transformation. Ein zweiter Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die uns nun wirklich alle sehr zentral beschäftigende Kolonialismuskritik. Also geht das mit der Kunst und im Feld der Kunst? Ist das wirklich möglich? Gibt es da diese Resistenz in Bezug auf diese Problematik, die Sie schilderten, ja auch sagten, die Kunst versus das Handwerk und diese Privilegisierung der europäischen Diskurse und dieses ständige Drehen um das, was das Kunstsystem ausmacht? Also ist das nicht schon in sich so hegemonial, dass im Grund virtuell alle Archive, die außerhalb dieser Sphäre liegen, im Grund schon geschluckt sind? Das wäre die zugespitzte Frage,
wenn immer etwas transformiert würde und es wird artikuliert im Kunstsystem, ist das, das macht eine entschiedene Differenz aus. Und das ist auch entscheidend. Also nicht, dass ich mich falsch ausdrücke. Das möchte ich überhaupt nicht. Das spielt eine ganz große Rolle, welche Positionen da artikuliert werden. Aber diese Transformationen der Archive spielen sich ja jenseits des Lebenshorizontes ab, in dem das, was dann Kunst geworden ist, eine andere Funktion hat, eine grundlegend andere. Und das halte ich für ein ganz zentrales Problem in Bezug auf alle der von Ihnen angesprochenen Themen. Ornament oder die Bewertung von Ausdrucksformen. Also da ist im Grunde die frankophone Zivilisationsmaschine der Musealisierung ein so hegemoniales Modell geworden, dass es sehr, sehr schwierig ist, da überhaupt was außerhalb zu denken. Also kann man da außerhalb dieser Grenzen noch etwas denken, also jenseits von Malraux Univers des Formes und dieser Behauptung, dass so etwas wie eine Enzyklopädie möglich ist, in der selbstverständlich, wenn es um Ausdrucksformen geht, alle Kulturen der Welt partizipieren, aber nicht mehr in dem, was sie sind oder gewesen sind, sondern in dem, was sie dann eben beitragen zu einer solchen Ausdrucksform. Dagegen haben Künstler natürlich immer wieder opponiert, aber es bleibt ein Problem. Und deshalb bleibt auch ein Problem, ob man mit dem Diskurs von Derrida, Deleuze oder was auch immer, nicht doch letztlich diese eurozentrische Herrschaftsperspektive fortschreibt, ob man will oder nicht. Das ist wieder eine Frage nicht nur an Sie, sondern an uns alle, also auch an mich. Wenn, also das wären für mich die wirklich dadurch angesprochenen Themen. Es wird eine Auseinandersetzung sein mit einem Problem, Archive, Afrika, Kongo, Belgien und diese Künstler, die ich leider nicht studiert habe, deshalb kann ich dazu gar nichts sagen, aber ich war natürlich beeindruckt durch die Intelligenz dieser Arbeit, also die sie vorführt. Und das hat mir außerordentlich gut gefallen und ich glaube, das wäre schon ein Modell, wie man mit diesen Problemen, die ja negative Bezeichnungen sind, umgehen kann. Also was man machen kann, ohne naiv jetzt nochmal sowas wie einen Exotismus zu behaupten oder eine nächste Afrophilie oder irgend so etwas, weil das ist ja eine unglaublich ambivalente Denkfigur gewesen. Also es gab ja auch mal, ich kann mich gut erinnern, an einen sehr provokativen Aufsatz von Herr Mandt, war es glaube ich gewesen, Jost Hermant, über die entartete Kunst, wo er gesagt hat, eigentlich wurde die entartete Kunst praktiziert durch Picasso, Flamenco und die Kubisten, denn diese hatten diese Kunst entwurzelt, die vorher woanders war und nun zur Kunst erklärt wurde, lange bevor Diffamierungskampagnen stattfanden. Also dieses Problem einer Transformation oder Verschiebung der Kunst. Also das wären so die kritischen Diskurse. Und dann noch eines, was ich nie, ich habe es auch bei Ihnen nicht verstanden, aber das ist vielleicht mein Problem. Sie hatten es aber sehr schön erklärt an einer Stelle mit der Abstraktion. Ich glaube, dass auch die Ornamentdebatte nochmal anders zu führen wäre, weil ich glaube, dass dies eine verdrängte oder abgedrängte Geschichte auch innerhalb der Universalien der modernen Kunst darstellt. Also dieses metaphysische Moment von Ornamentik oder dieses Potenzial von Abstraktion, das natürlich nicht mit dem Nicht-Figurativen zusammenfällt. Das ist ja ohnehin nicht der technische Prozess. Jede Kunst ist abstrakt, das hatten Sie mit einer Referenz ja auch erwähnt. Aber was passiert eigentlich hinter diesen Ausdrucksformen, wenn ungegenständliche Kunst zu einem Energiefeld wird, das eine andere Art Kraft entfaltet, wo es letztlich aber doch noch ein Referenzsystem gibt, also kosmische Erfahrung mittels eben Abstraktion von Konkretem, was wiederum das Konkrete zeigt als etwas Abstrahierendes von der Kraft des Abstrakten. Entschuldigung, das so dachten aber auch die Künstler Ende der 30er Jahre, dass das gar nicht mehr so fassbar wäre. Dahinter steht ja nochmal ein Traum von der lebensbefreienden Kraft der Künste in diesem. Das finde ich das Interessante. Und da ist natürlich, also da würde ich sagen, da taugt der Loos-Verweis gar nichts, weil die Polemik von Loos hat eine ganz andere Stoßrichtung. Nämlich eine, die sich richtet gegen die, also für ihn ist das Ornamentale identisch mit der Materie, in einem pantheistischen Sinne fast schon. Deshalb reist er um die Welt und holt irgendwelche Marmorsorten, die genau die Struktur haben in sich. Man muss das nur genau sich anschauen, am Kohlmarkt in Wien, an den verschiedenen Gebäuden, Um zu merken, dass dieses das Sprechende ist einer inneren Gestalt von Natur, also so wie diese Kraft der Linie, die im Ornament zum Vorschein kommt. Und ja, die Ornamentdebatte der Moderne bis hin zu diesem großartigen Buch von Broussatin, die Geschichte der Linie, also in sich nichts anderes, die Linie ist das spirituelle Vermögen der sich konkret bewegenden Natur von Leonardo da Vinci bis zur Metaphysik von Paul Klee und darüber hinaus. Also was macht man mit diesem Teil? Wo man das Gefühl hat, dass diese Spiritualität der modernen Kunst auch nicht in die kanonische Kunstgeschichte der Moderne hineinpasst. Und man plötzlich einen anderen Zugang hat dazu, wieso die spirituelle Kraft einer im Leben integrierten Kunst afrikanischer Herkunft wirklich eine Faszination in sich beinhaltet, jenseits der Kriminalität des Kunstmarkts, jenseits der Kriminalität der Kolonisation, jenseits der Herrschaftslogik der Archive und ihrer Beschreibung und all diesen Dingen, durch die wir immer wieder hindurchgehen müssen, um uns überhaupt vorstellen zu können, wie wir das artikulieren, dass es da noch was anderes gibt, nachdem wir dort so stark integriert sind. Also, das wäre die Frage, ob diese Figur der Wiederholung, ob das die Archive sind oder nicht, in dem Fall doch diese wunderbare künstlerische Arbeit, etwas zu wiederholen, um es zu verschieben. Da fiel mir eine andere Referenz ein, und das ist das Letzte, was ich sagen möchte. Von Ernst Chris gibt es ein Buch, Psychoanalytic Explorations in Art. Chris, interessante Figur, der ja mit Gombrich zusammen auch gearbeitet hat und dieses schöne Buch mit einem Kollegen geschrieben hat über die Legende vom Künstler, ne, die europäische Erfindung dieser Mythosfigur des Künstlers. Und in diesem Buch, der einer Psychoanalyse der Kunst, sagt er ganz simpel, der Schlüssel zur Kreativität ist, bewusstes Wiederholen dessen, was wir unbewusst erfahren. Ja, bewusstes Wiederholen. Das ist vielleicht das bewusste Wiederholen. Das wirkliche, bewusste, verschiebende Wiederholen ist ein Schlüssel für die Kreativität. Und das wäre die Frage, ob das ist natürlich klar, wieso Künstler sich dadurch auszeichnen im Umgang mit Archiven, hoffentlich. Und in dem Fall ist das ja ein grandioses Beispiel, wie das geschieht. Aber ist es für Archive gezeichnet oder für welche Archive? Oder braucht es wirklich immer diese Kraft einer individuellen Umformung eines solchen Archivs, wo eine Künstlerfigur ein alter Ego wird, als realer Mensch, schon längst vergessen in der Geschichte, aber jetzt mein Dialogpartner, den ich neu erfinden kann in der Gegenwärtigkeit. Also ist das noch, hat das noch wirklich mit den Archiven zu tun oder ist das nicht wirklich der Prozess, einfach der Durcharbeitung Archiv, sage ich, als Herrschaftsdispositiv in dem Fall. Ja?
Ja.
So viele Fragen, die so viele schwierige Antworten erforderten.